das wird jetzt so ablaufen, dass ich erstmal kurz erzähle, wie ich überhaupt auf das Thema Funkerspruch und Radiopolitik von vor vielen, vielen Jahren gekommen bin. Dann werde ich erzählen, wie das eigentlich in den USA gelaufen ist. Und das heißt, die Anfänge der Radiogesetzgebung bis ungefähr 1930. Danach breche ich ab, weil im Wesentlichen zwischen 20 und 1930 sowohl in den USA als in Deutschland die Grundsätze, nach denen es geregelt wurde, festgelegt wurden und danach sich nicht mehr so drastisch verändert haben, also noch nicht mal in Deutschland sich so drastisch verändert haben. Eben erst die USA, das wird erstmal wahrscheinlich teilweise ein bisschen sich in die Länge ziehen beim Zuhören. Das erscheint aber plötzlich viel sinnvoller und interessanter, wenn man dann im zweiten Teil hört, wie es in Deutschland gelaufen ist. Also hier teilweise auf die etwas langweiligen Details der USA auch deswegen doch recht ausführlich ein, weil einfach der Kontrast so, wie es in der Weimarer Republik kommt, dann vorher und nachher im Deutschen Reich war, halt doch sehr heftig ist. So. Und nach dem Teil über Deutschland, der auch 1932 dann abbricht, ja, werde ich nochmal versuchen, ein bisschen Ausblick darauf zu geben, warum diese Zeit, die ja eben doch schon lange her ist, eigentlich relevant ist, wie es tatsächlich sind, die da angesprochen wurden, die heute immer noch uns ärgern oder teilweise uns ärgern und wie sich das eben so heute so verbindet. Ja, also ursprünglich auf Radiopolitik gestoßen bin ich, als ich mich eigentlich für die Geschichte von Musikmedien interessiert habe und dabei einen netten kleinen Artikel von Friedrich Kietzler gelesen habe. Der ist irgendwie in Berlin Professor für Mediengeschichte. Der Artikel heißt Rockmusik, ein Missbrauch von Heeresgerät. Ist auch relativ viel gelesen worden. Und Kittler ist nicht nur in diesem Artikel, aber auch so grundsätzlich anscheinend der Meinung, dass eigentlich alles an moderner Unterhaltungstechnik nicht zustande gekommen wäre ohne Krieg. Dass das alles nur Weiterentwicklungen, Zweckentfremdungen von Kriegstechnik sind, also Rockmusik einfach ein Ergebnis vom Missbrauch von Heeresgerät. Da schreibt er dann unter anderem über ganz am Anfang der Weimarer Republik. Weimarer Republik oder Funkerspuk hieß die schlichte Alternative. Funkerspuk, der Titel des Vortrags heute. Weshalb die Austreibung des Spuks mit geheimen Telefonaten zwischen Ebert und einer effektiv gebliebenen obersten Heeresleitung begann, um schließlich in der Schaffung eines Zivilrundfunks zu enden. Funkerspuk ist an dieser Stelle das Wildfunken von Funkern, die im Ersten Weltkrieg ausgebildet worden waren und nach dem Ersten Weltkrieg nicht aufgehört haben zu funken und sich dann auch in der Novemberrevolution in den Dienst der Revolution stellten, Räte bildeten und auch der Meinung waren, jetzt mal kurz den Sieg der Revolution verkünden zu müssen, was halt dann nicht geklappt hat. Aber in Kittler geht es allerdings noch weiter. Und zwar schreibt er, Massenkommunikation, mit anderen Worten, wird erst zugelassen, wenn es alles zu konsumieren oder zu hören gibt und nichts mehr abzuhören. Rezeption, ein Euphemismus für systematisch versperrte Interaktion. Das bezieht sich darauf, dass in Deutschland öffentliche Rundfunk jetzt für wirklich breite Kreise der Bevölkerung, also die Rezeption und auch eben Massenkommunikation erst zugelassen wurde, erst erlaubt wurde, als das Militär über ausreichende Verschlüsselungstechniken verfügte, sodass die Militärs das okay gegeben haben, weil sie keine Befürchtung mehr hatten, dass da irgendjemand an ihre Nachrichten abhören könnte, also dass eben die Interzeption, das Abhören, nicht mehr möglich war, zumindest nicht mit den Geräten, die halt für die Masse zugelassen wurden. der Satz klingt gut, schnittig, irgendwie so als grundsätzliches Urteil über Massenmedien, dass Massenmedien irgendwie immer nur die Einwegkommunikation seien und dass es irgendwie sozusagen dazugehört, meinetwegen zur bösen Kulturindustrie, die Zweiwegkommunikation zu unterbinden. Aber es stimmt halt nicht. Das war mir nicht von Anfang an klar, das habe ich erst irgendwann später gemerkt, als ich in einem anderen Univers, Any Sound You Can Imagine, eigentlich auch mit Musik beschäftigt, auf zwei Seiten steht, denen er von den Tausenden von Radiohörern spricht, die in den USA schon vor dem Ersten Weltkrieg die Wellenlängen bevölkerten, davon, dass sie in der Gesetzgebung berücksichtigt und nach dem Krieg als Helden gefeiert wurden und sich schon bald in nationalen Organisationen zusammentaten. Also nichts von wegen die USA oder Amateurfunk, sondern eigentlich gar kein großes Problem. Fiberge geht so weit durch, ja, also er sieht in den Radioamateuren Vorgänger der heutigen Hacker und sämtlicher danach kommende technisch orientierten Subkulturen. Er meint, dass die Amateure damals einfach schon das technische Interesse verband mit einem gewissen Idealismus, dass sie sich als Vorkämpfer für den Weltfrieden, die Völkerverständigung und all diese Dinge sahen. Und dass ihnen das aber auch relativ viele Leute abgenommen haben in den USA. Nicht in Deutschland, in den USA. Offensichtlich hat diese Ham-Radio-Kultur, also Ham-Radio einfach als der Ausdruck für Amateurfunk, die Entwicklung eines allgemeinen Rundfunks in den USA nicht behindert und die Entwicklung des Rundfunks hat die Amateure nicht ausgemerzt. Also es ist möglich, die Rezeption, die Massenkommunikation, die Interzeption, den Amateuren gleichzeitig zu haben. Ich begann mich ein bisschen mehr in das Thema einzugraben. Ich wollte eigentlich wirklich nur wissen, wie das eigentlich jetzt genau mit den Amateuren war. Ob die Gegenüberstellung von eigentlich komplett verboten in Deutschland und Kriegshelden in den USA eigentlich hinhaut. Das scheiterte aber hauptsächlich daran, dass über Radioamateure in Deutschland vor 1945 kaum was rauszufinden ist. Warum über Amateure in Deutschland vor 1945 kaum was rauszufinden ist, wird im Laufe des Vortrags dann klar werden. Bevor ich jetzt anfange mit den Details der Entwicklung in den USA, hier die fünf Fragen, die schon angekündigt sind die ganze Zeit, die fünf Fragen, die auf Englisch leider viel besser klingen als auf Deutsch, aber egal. Hauptsächlich, was wird reguliert? Da kann man bei Kommunikationstechnik einerseits an die Funktion von den Apparaten denken, an die Benutzung, an ihren Verkauf. Dann das Warum wird das reguliert? Reglementiert ist, glaube ich, auf Deutsch dann besser. Genau. Gibt es irgendwelche tatsächlichen praktischen Probleme? Gibt es irgendeine Befürchtung von Problemen, die vielleicht auftreten könnten, wenn man da jetzt nicht vielleicht irgendwas macht? Was sind also die Motive dafür, dass es reglementiert wird? Auf welche Weise wird es reguliert? Da kann man denken an irgendwie einerseits staatliche Vorgaben, Selbstkontrolle, sowas wie freiwillige Selbstkontrolle, was wir heute haben. Ja, unterschiedliche Grade von Zwang und Freiwilligkeit. Das ist so ein bisschen überschneidet sich auch mit, wer reguliert es eigentlich, also wo man eben wieder an Staat oder Selbstregulation denken kann. Und andererseits auch, wenn es irgendwelche Gremien gibt, die mit der Regulation und Reglementation beauftragt werden, wie die Gremien sich eigentlich zusammensetzen. Genau. Das sind aber eigentlich die vier unwichtigeren der fünf Fragen, weil der entscheidende Punkt, der auch unglaublich wichtig dafür Fragen, die was beantwortet werden, oder überhaupt was als Lösung für diese Probleme in Frage kommt, ist einfach, wer interessiert sich überhaupt dafür? Ja, wer interessiert sich eigentlich überhaupt dafür, was jetzt mit dem Radio passiert? Wer interessiert sich überhaupt dafür, was mit einer gerade neu entwickelten Technik, welche Nutzungsmöglichkeiten zugelassen werden? Wer fühlt sich davon angesprochen? Wer denkt, hey, da könnte ich ja was mitmachen und wer kommt gar nicht auf die Idee? Das sind so Fragen, ja, die wie gesagt eben nicht nur für diesen Vortrag relevant sind. In den USA beginnt die Geschichte des Funks, noch nicht des Rundfunks, eigentlich im großen Stil 1898, als eben die Navy anfängt, einerseits Funk-Küstenstationen einzurichten, relativ flächendeckend, und andererseits auch ihre Schiffe mit ja, Funk-Equipment auszurüsten. Das ist eigentlich dann auch schon ein internationales Phänomen. Also 1906 gibt es dann die erste internationale Berliner Funkkonferenz, die zwar auch schon so ein paar Dinge aufstellt, ich aber jetzt nicht großartig wahrnehmen werde, weil da geht es darum, dass man halt versucht klarzustellen, dass die Funkkommunikation auf See wirklich funktioniert, dass Nachrichten auch weitergeleitet werden und solche Sachen. 1909 allerdings gründet sich in den USA bereits der erste Verein für Radioamateure. Das wird relativ schnell zu einem praktischen Problem, weil die halt sich allerlei so Prankster Calls erlauben, also gerne mal so tun, als wären sie irgendwie ein Schiff in Not und sie sind dann gar keins, oder auch einfach auf, ja, sich gegenseitig die Frequenzen behindern. Schon irgendwie Interferenz ist an der Stelle ein Problem, aber noch nicht so richtig schlimm. Das nimmt allerdings zu, und 1912 ist es schon wirklich unangenehm. Das kriegt auch die Öffentlichkeit mit, weil der relativ unreglementierte Funkverkehr auf See und nicht nur auf See führt unter anderem dazu, dass die für die Titanic teilweise später und schlechter stattfand, als es eigentlich ansonsten möglich gewesen wäre. Das liegt daran, also ja, eigentlich ist es relativ klar, die Titanic sendet halt einen Notruf aus und da könnte man jetzt was mit machen, aber es gab mehrere Probleme an verschiedenen Stellen, unter anderem also ein Schiff, das sich in der relativen Nähe der Titanic befand, aber nicht mit einer Funkanlage ausgestattet war. Es gab ein Schiff, das auch relativ nah war, eine Funkanlage besaß, dessen Funker jedoch gerade schlief. Es gab Schiffe, die weiter weg waren, versuchten eine Rettungsaktion zu organisieren, aber aufgrund eben ständiger Interferenzen und Prankster Calls durch Amateure eigentlich nicht kommunizieren konnten. Es hat dann, also die Rettungsaktion, die es tatsächlich gab, gab es auch nur aufgrund des Radios, also ansonsten wäre das irgendwie gar nicht, wäre da nichts passiert, aber das ist einfach schon sehr tragisch gewesen und es gab halt einen öffentlichen Aufschrei dazu, dass eine erste nationale Gesetzgebung eben geschaffen wurde, die hauptsächlich dafür sorgte, dass versuchte dafür zu sorgen, dass wichtige Boote in Anführungszeichen wirklich ihre erreichen. Wichtig meint dabei neben Notrufen hauptsächlich solche von Regierungsorganen, dem Militär. Und zusätzlich wird die Lizenzierung von Amateurfunk eingeführt, wobei anscheinend dort noch nicht wirklich von Amateuren die Rede ist. Also das habe ich den genauen Wortlaut nicht gefunden. Diese Lizenzierung von Amateuren scheint nie wirklich irgendwie ein Problem gewesen zu sein. Also ich habe an keiner Stelle einen Hinweis darauf gefunden, dass es wirklich ein Problem war, eine Lizenz zu kriegen und dass das irgendwie als eine Art Druckmittel oder wirksame Kontrolle funktioniert hätte. Also es scheint ja kein Problem gewesen zu sein. 1917 gibt es bereits 10.000 lizenzierte Amateure. Das ist mehr als in Deutschland bis eine Weile nach dem Krieg zustande kommen sollten. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nach dem Ersten. Sie dürfen während des Ersten Weltkriegs nicht senden. Das ist aber auch also relativ klar. Die Navy besteht auf der Kontrolle über sämtliche Radio-Funkverkehrsstationen. Sie gerne auch nach dem Krieg noch behalten, kommt damit nicht durch. Und nach dem Ersten Weltkrieg können auch die Amateure wieder. 1921 ist dann nochmal eine andere Zahl, dass die American Radio Relay League, also einer von verschiedenen Amateurfunkvereinen, halt 6.000 sendende Mitglieder hat. Kontinuierliche Zahlen, die man wirklich vergleichen könnte, habe ich für diesen Zeitraum nicht gefunden. Und wie viele jetzt die anderen Vereine hatten, auch nicht, aber so als Zahlen, dass es einfach echt schon eine ganze Menge Leute sind. Die Zeit dieser, ja, also 1920 fängt dann der eigentliche Rundfunk in dem Sinn an. Also es gab schon vorher mehrere Versuche, halt irgendwie so eine Art Musikprogramm regelmäßig zu senden, aber niemand, der das richtig lange durchgehalten hat. Lieder for Rest soll das irgendwie 1907 schon angefangen haben, aber das erste Mal, dass das wirklich halt mit Wumms passiert ist, 1920, als die Funkstation KDK in Pittsburgh, die halt von Westinghouse Electric gebackt wird, die Präsidentschaftswahlen überträgt und aber danach auch kontinuierlich weiter macht und das sehr schnell auch weiter auf. Der folgt ein richtiger Radioboom, also Ende 1920 schon 30 Stationen, die regelmäßig senden, 1924 sind es 500. Daraus entstehen neue Probleme, also wo es vorher schon Interferenzprobleme mit den Amateurfunkern gab, wird das jetzt einfach noch viel mehr, wo einfach ja, viele Rundfunkstationen ohne wirkliche Absprachen einfach kreuz und quer funken und das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. Mhm. 1922 kommt es deswegen zu einer ersten Radiokonferenz von dem damaligen Wirtschaftsminister Hoover, der dann später Präsident werden sollte. Hoover ist die eine Person, die in den USA eigentlich die Rundfunkgesetzgebung am heftigsten geprägt hat. Also ist eigentlich für die nächsten ja, 7 Jahre, kann man sagen, die ganze Zeit noch damit beschäftigt, organisiert es und sein Verständnis von was eigentlich öffentliches Interesse ist, was Pressefreiheit ist, all diese Dinge werden da sehr wichtig. Diese erste Radiokonferenz ist noch relativ fett, irgendwie 30 Teilnehmer, das sind Leute aus allen möglichen Bereichen, da sind irgendwie sowohl die Sender und Rundfunker selbst, da sind irgendwie Politiker, da sind Leute von den Firmen, die das Equipment herstellen, also AT&T, Westinghouse Electric, RCA, da sind aber auch nach wie vor noch Amateure dabei, auch der später zur tragischen Figur werdende Alvin Armstrong, aber ja, die Hauptprogrammpunkte sind eben der Versuch der Klärung, was das eigentlich ist, öffentliches Interesse. Dann auch die Diskussion, wer eigentlich zu welchem Zweck überhaupt senden dürfen soll. Also senden heißt an der Stelle eben wirklich Rundfunk und ob und wenn ja, was für Grenzen es für direkte Werbung geben wird. Also die Frage mit der Werbung taucht später immer noch weiter auf. Ich werde da nicht weiter drauf eingehen. Die anderen beiden sind irgendwie eher so die wirklichen Politfragen. Und diese Frage nach dem öffentlichen Interesse ist eben, also Ruhe ist der Meinung, es ist auf jeden Fall im öffentlichen Interesse in Kindern und dafür zu sorgen, dass die Leute einfach wirklich ein klares Signal empfangen können. Außerdem hochwertige Rundfunkprogramme und zu verhindern, dass halt Zensur und Besitzmonopole aufkommen. Aber auch da stellt sich dann wieder die Frage, was ist eigentlich genau Zensur und was ist ein hochwertiges Rundfunkprogramm? Hochwertiges Rundfunkprogramm wählen zu dürfen, meint an der Stelle halt auch irgendwie sowas wie Diversität des Programms, aber auch da sind sich halt die Teilnehmer sehr uneinig, was eigentlich Diversität heißt. Die Teilnehmer aus der Kurve haben andere Sorgen. Die Hörer bestehen darauf, einen weiter umsonst empfangen zu können. Es gibt Sprecher aller möglichen Art, die halt Zugang zur Sendezeit haben wollen. Und die Rundfunker selbst, die sich eigentlich eine Art Steuer- oder Hörergebühr wünschen, um halt sich finanzieren zu können. Und B, wollen, dass ihnen keiner in ihre Programmgestaltung reinredet. Keine unamerikanischen Ansichten und kein geschmackloses Material auf ihren Frequenzen. Das ist natürlich auch also jetzt mehr so die Masse des kommerziellen Rundfunks, die da spricht, aber das Ergebnis dieser ersten Radiokonferenz ist ein Gesetzesentwurf, der Hohe die Möglichkeit geben würde, Monopole zu regulieren und die Sendenden vollständig für das gesendete Programm verantwortlich machen würde. Der Gesetzesentwurf kommt aber nicht durch den Kongress, hauptsächlich, weil er nach Meinung vieler Hure zu viel Macht gibt und von der Industrie, an der Stelle heißt Industrie halt eben auch wieder die hauptsächlich Hersteller von dem Equipment, also Westinghouse, AT&T, RCA und noch irgendwie ein, zwei, die ich vergessen habe, ja, die stehen da halt nicht so drauf. Aber also davon, dass das Gesetz nicht durchkommt, werden die Probleme halt nicht gelöst, der Boom geht weiter. Es gibt immer mehr Radiostationen, die aber halt nicht unbedingt dazu führen, dass jetzt mehr Leute tatsächlich Radio empfangen können, weil es einfach nur noch immer mehr Interferenzprobleme gibt. Ja, und gleichzeitig kommt ein Prozess in Gang, dass sich die Rundfunkstationen halt auch weiter ausdifferenzieren, dass sich so Gruppen einteilen lassen mit, da sind irgendwie einerseits die kommerziellen Unterhaltungssender, da gibt es Bildungssender, teilweise halt von Universitäten oder auch von Privatleuten betrieben werden. Und dann gibt es irgendwie wirklich so die reinen Amateure. Gleichzeitig entsprechen diese Gruppen jeweils entsprechend zu ihren finanziellen Möglichkeiten auch verschiedenen Klassen von Sendetechnik. Also der hauptsächliche Unterschied besteht halt in der Sendeleistung, die ihnen zur Verfügung steht. Ja. Und damit verbunden halt die Ausdehnung des Sendebereichs. Das führt alles dazu, dass es zu einer zweiten Radiokonferenz kommt. Auf dieser Konferenz werden diese Aufteilung in verschiedene Sendeleistungen wird nochmal festgeschrieben, indem die Stationen nach ihrer Sendeleistung auf verschiedene Frequenzen verteilt werden. Die Hochleistungsstationen bekommen ein sehr komfortables Frequenzband, was dann sozusagen als das Unterhaltungsfrequenzband festgeschrieben wird. Mittlere Stationen, also hauptsächlich halt von staatlichen Organisationen und eben so Bildungsinstitutionen, sag ich mal, werden ein bisschen weiter an den Rand gedrückt und die Amateure kriegen Frequenzband, was eigentlich schon fast, also was damals eigentlich als halt nutzlos betrachtet wird, weil es halt auf eigentlich schon Kurzwelle rausläuft, oder Ultra-Kurzwelle, tut mir leid, das ist jetzt ein Vokal von mir, wo auf jeden Fall zu der Zeit noch die meisten Leute der Meinung sind, dass man das gar nicht vernünftig nutzen kann. Also es stellt sich dann halt später raus, dass sich dann tatsächlich schon was anstellen lässt.
Entschuldigung, aber das heißt, dass es dann 23 schon eine ganze Menge Stationen gibt. Auch wenn 3 Jahre vorher sozusagen die erste aufgetaucht ist.
Ja, also 1920 waren es schon 30 und 1924 waren es 500. Und jetzt 23 irgendwo dazwischen habe ich keine Zahl, aber also es ist schon.
Hat sich damals schon so irgendwas wie so ein Berlusconi rausgebildet?
Das wird gleich noch Thema. Also die Hersteller des Equipments und dadurch auch die größeren kommerziellen Stationen sind halt geprägt von ungefähr 5 großen Firmen, die alle so ein paar Patente zur Radiotechnik haben, aber jeweils nicht irgendwie komplett alles, was sie brauchen würden, um das halt verkaufen zu können. Das führt dazu, dass Anfang der 20er Jahre eigentlich da noch so eine Pattsituation herrscht, weil keiner das Recht hat, irgendwie so eine vollständige Sendeanlage irgendwie zu bauen und zu verkaufen. Aber die werden sich dann irgendwann einig und tun sich halt alle gegenseitig lizenzieren. Also die sprechen sich halt ab und was dazu dafür sorgt, dass andere Firmen, vielleicht kleinere Konkurrenten, eigentlich keine Chance mehr haben, da noch irgendwie reinzukommen, weil alle Patente bei diesen 4, 5 großen Firmen liegen und die sich alle einig geworden sind und ja, damit ist die Sache eigentlich gegessen. Diese Patentgeschichte, das wird aber noch viel absurder. Also die AT&T, davon, die haben nicht nur die Meinung, dass sie halt ein Patent auf den Teil haben, sondern sie sind der Meinung, dass sie darauf haben, diese Technik zu benutzen, um zu betreiben. Das heißt, denken, wir setzen, dass sämtliche Rundfunkstationen eine relativ happige Gebühr von ungefähr 500 Dollar Zeit zahlen müssen, alleine, dass sie das Equipment nicht nur haben, sondern es auch benutzen. Das sehen nicht so richtig viele ein. AT&T versucht das durchzusetzen, dann irgendwann mit so einer Politik von wegen, wenn du ab jetzt zahlst, dann verzeihen wir dir, dass du bisher nicht gezahlt hast, obwohl du ja schon die ganze Zeit hättest zahlen müssen. Aber auch das funktioniert so richtig. Dann versucht sie ein Exempel zu statuieren, indem sie eine relativ kleine Station in New York, das WHN, verklagen. WHN hält aber dagegen, wir befinden uns inzwischen 1924 und stellt das als so eine eigentlich Zensuraktion da. Es kommt zu einem Pressekrieg. Der Rechtsstreit wird irgendwann fallen gelassen, weil sich WHN das nicht leisten kann, da noch weiterzumachen. Das wird außergerichtlich. Einigen sich aber der Pressekrieg geht dennoch so auf, dass halt AT&T diesen einfach doch recht absurden Patentanspruch fallen lassen muss, weil sie sich damit öffentlich unglaublich unbeliebt machen. Er sieht einfach das als eine Zensurmaßnahme sozusagen von Seiten von AT&T darzustellen. Der Herr M. versucht auch, Herrn Huber zu einer Stellungnahme zu bewegen. Er versucht sich da so ein bisschen drumherum zu drücken. Zitate vorlesen, die lese ich erst auf Englisch, versuche es irgendwie langsam und deutlich zu machen und erkläre hinterher ungefähr, was da drin gesagt wurde, aber der Sound ist teilweise schon nicht so vollständig übersetzbar und deswegen kaum wie im Original. Also er meint, Hoover, that it would be most unfortunate for people of this country to whom broadcast has become an important incident of life, if its control to the hands of any single corporation, individual, or combination. It would be principle the same as though the entire press of the country was so controlled. The effect would be identical whether this control arose under a patent monopoly or under any form of combination, and from the standpoint of the people's interest, the question of whether or not the broadcasting is for profit is immaterial. Also er geht darauf ein, dass es eben eigentlich nicht sein darf, dass eine einzige Firma den gesamten Rundfunk kontrolliert, sei es eine einzige Firma oder auch ein Individuum in Kombination mit einer Firma. Vergleicht das damit, wie es eigentlich wäre, wenn die gesamte Presse eines Landes halt in den Händen einer einzigen Firma läge und dass es auch nicht wichtig ist, ob das jetzt eigentlich ob die Kontrolle zustande kommt durch ein Patentmonopol. Oder politische Kontrolle oder ähnliches. Andererseits, also es ist eine sehr allgemeine Stellungnahme und er schafft es, dass sich irgendwie drücken zu müssen, AT&T wirklich zu verurteilen, was ja auch nicht sehr besteht darauf, dass sie zwar eine Gebühr wollen, dass aber trotzdem jeder einfach die Möglichkeit, so eine Gebühr zu bezahlen sozusagen und dass es nicht wirklich Kontrolle darstellen würde. Wie gesagt, dennoch ist einfach der Öffentlichkeitsschaden für AT&T so groß, dass sie das irgendwann fallen lassen müssen. Bevor sie das endgültig fallen lassen, kommt es aber zu einer weiteren Radiokonferenz. Diesmal schon deutlich mehr Teilnehmer und die 6000 Hörerbriefe, die auf der Folie stehen, sind eingegangen an Hoover, also nicht an die einzelnen Stationen, sondern an Herbert Hoover selbst, und zwar weil die ganzen Kleinstationen, die von diesem AT&T-Patentanspruch irgendwie sich in Bedrängnis gefühlt hatten, ihre Hörer dazu aufgefordert haben, Hoover Briefe zu schreiben, um sie zu verteidigen, um halt für sie einzutreten. Das funktioniert auch irgendwie so ein, ja, halbwegs, also Hoover hat halt schon so eine gewisse Sympathie für die kleineren Stationen. Will aber andererseits halt die Großen auch nicht verprellen, weil er sich halt was vorhin halt die Qualität war, Sorgen macht und meint, die meisten Emotionen halt von den großen Finanzstaaten, denen deswegen auch ein bisschen kommen muss. Die Themen dieser Konferenz ansonsten sind auf technischer Ebene die Etablierung leistungsstarker Sender mit einer, also noch leistungsstärkere Sender, wir finden uns natürlich immer noch am Anfang von der Technik selber. Mit einer größeren Reichweite und noch besseren Übertragungsqualität, die muss immer noch relativ schlecht gewesen sein. Das ist auch wieder eine Chiffre für die großen Stationen wollen entgegenkommen mit dem Argument, dass sie ja sowieso das bessere Radio machen und deswegen ja ein bisschen Rücksichtnahme verdienen. Alles natürlich im Namen des öffentlichen Interesses. Wieder geht es um die Kontrolle der Werbung und auch die Einführung einer Art Rangordnung und Priorität des Sendematerials. Also die Frage, wer eigentlich warum, was, wann senden darf, ist immer noch nicht geklärt und wird auch da noch nicht endgültig geklärt.
Gibt es da irgendeinen Stichdatum für die Entstehung des öffentlichen Interesses?
Entstehung, also öffentliches Interesse ist an der Stelle eine allgemeine Floskel, die einfach immer benutzt wird. Also ich meine, öffentliches Interesse, oder meinst du jetzt öffentliches Interesse im Sinne, dass das tatsächlich die Öffentlichkeit irgendwie mitbekommt und anfängt, sich dafür zu interessieren?
Also du hast nicht so eine Kriegsberichterstattung als öffentliches Interesse oder dass ich keine Ahnung, jetzt Nachrichten von irgendeinem Haushaltsausschuss, der irgendwas gesagt hat. Also wo beginnt da öffentliches Interesse?
Öffentliches Interesse wird dort ganz anders definiert als hier. Das heißt, öffentliches Interesse, das sieht man in der Weimarer Republik heißt öffentliches Interesse im Wesentlichen dann das Interesse des Staates. Aber hier ist eben öffentliches Interesse einfach wirklich viel, viel weiter, also das muss eigentlich erst noch ausgehandelt werden, was das eigentlich genau sein soll. Also man kann natürlich irgendwie meinen, dass mit dieser Übertragung der Präsidentschaftswahl 1920, dass es da halt ein großes öffentliches Interesse gab, einfach im Sinne von, dass da viel in der Zeitung berichtet wurde, oh krass, wir haben jetzt hier Rundfunk und alles super toll und aufregend und unglaublich viele Leute kaufen sich Empfangsgeräte, all solche Sachen. Aber was genau das öffentliche Interesse ist, das wird einfach immer Stückchen für Stückchen weiter ausgehandelt. Ja, da geht es jetzt auch gleich schon wieder eigentlich weiter. Die Industrie versucht auf dieser dritten Radiokonferenz, die Industrie heißt an der Stelle eben wieder die großen Sender, dass Hörer für Talent bezahlen müssen, etwas. Also sie meinen, sie haben halt das beste Programm und dafür wollen sie auch entlohnt werden. Sie wünschen sich immer noch eine Gebühr. Die Sender im Allgemeinen bestehen nach wie vor, dass sich keiner in ihre Programmgestaltung einmischt. Und die Großen fangen an, mit dem Gedanken zu spielen, Langstreckennetzwerke aufzubauen. Also das ist ja eine Spezialität dann irgendwann, glaube ich, auch des amerikanischen Radiosystems geworden, dass halt große Sendestationen angefangen haben, ihr Programm live Telefonleitungen, spezielle Telefonleitungen an andere, kleinere Stationen weiter zu verkaufen, noch bevor es halt mit Tonband und einem billiger wurde, das zu machen. Also diese Ansätze sind das schon. Da gibt es wieder ein Zitat von Herrn Puh über, zwei Zitate. Was das eigentlich heißt, Freiheit der, Freedom of the Air, also Freiheit der Luft, Freiheit der Radiowellen. Einerseits meinte, es gibt drei Arten von frei für Radio, das heißt frei von Monopolen, frei in der Programmgestaltung und halt freie Rede. Und diese freie Rede ist aber bei ihm sehr eigendefiniert, sag ich mal. Und zwar meint er, it may be that we shall hear a great deal about freedom of the air from some of the people who want to broadcast and who will not be able to show that their desires accord with your interests. Also er spricht gerade sozusagen an das allgemeine Publikum. But there are two parties to freedom of the air and to freedom of speech for that matter. There's the speech maker and the listener. Certainly in radio, I believe in freedom for the listener. He has much less option upon what he can reject, for Bello is occupying his receiving set. The listener's only option is to abandon his right to use his receiver. Freedom cannot mean a license to every person or corporation who wishes to broadcast his name or his wares and thus monopolize the listener's set. Also, Freiheit, freie Rede oder Freiheit für Radio heißt auch für Huber, dass die Hörer sich nicht anhören müssen, was sie nicht hören wollen. Es ist ein bisschen absurd, man würde jetzt denken, sie können ja ausschalten, wenn es ihnen nicht passt. Aber anscheinend wird dieser Umstand, dass das Radio halt da irgendwo im Wohnzimmer steht und dass es vielleicht auch jetzt nicht so unglaublich viel Auswahl an Sendern gibt und dass eben die Entscheidung nur darin besteht, jetzt auszuschalten oder anzulassen, als eine Art besondere Verpflichtung für die Redner im Radio wahrgenommen. Wir müssen sich da darauf Rücksicht nehmen. Der Hintergrund dafür ist anscheinend, dass irgendwie sein jüngster Sohn 1920 dabei ertappt hat, wie er halt im Radio eine ja, Verlautbarungen der Regierung gehört hatte, die sich halt mit der Ausbreitung der Syphilis im Land befasste. Und der Meinung war, dass das doch nicht, also das geht doch nicht, dass hier Kinder irgendwie plötzlich im Radio, nur weil das halt eine Regierungsmitteilung ist, irgendwas über Syphilis hören. Da muss man irgendwie Regelbruch vormachen. Und deswegen auch diese Zweideutigkeit von Freedom of the Air. Das erklärt auch nochmal das öffentliche Interesse. Also das öffentliche Interesse wird letzten Endes in den USA wirklich als das definiert, wofür sich die meisten Leute interessieren. Also das öffentliche Interesse ist, dass das, was die meisten hören wollen, auch gesendet wird. Das ist eigentlich eine sehr offensichtliche Definition, ist nur eben eine drastisch andere als zur selben Zeit in der Weimarer Republik. Ja, also das Ergebnis dieser dritten Konferenz ist, dass, also es herrscht allgemeine Einigkeit darüber, dass der Staat, die Regierung das Material nicht kontrollieren soll. Statt einer direkten Zensur von Seiten der Radiobetreiber, die wir eben eigentlich nicht alles senden wollen, schon gar nicht in unamerikanischen Ansichten, wird eine Gebühr für Sendezeit eingeführt. Die Gebühr ist für alle, zum Beispiel Politiker, die gleiche, aber allein ihre Höhe führt dazu, dass es sich eigentlich nur Repräsentanten der zwei großen Parteien bzw. konsensfähige Redner leisten können. Gleichzeitig wird die Gebühr nach öffentlichem Unterhaltungswert gestaffelt. Das heißt, Unterhaltung wird als das öffentliche Interesse bestimmt und die Sendung von Material, das diesem nicht zuträglich ist, also hauptsächlich politisches, schlicht teurer gestaltet. Das ist eine sehr einfache Methode, irgendwie zu sagen, ja, wir tun einfach alle gleich behandeln, aber die Regeln, nach denen alle gleich behandelt werden, sind einfach so, dass sowieso nur Demokraten und Republikaner irgendwie reden können, sich das leisten können. Und damit haben die eigentlich, ja, unmanische Ansichten einfach nicht mehr, muss sich mehr weiter beschäftigen. Das kommt natürlich bei den Großparteien einfach nicht vor, na, Kreuzparteien, aber bei den Großparteien. Aber auch nach dieser Konferenz ist immer noch keine Lösung für das Problem der Überfüllung der Radiofrequenzen gegeben, weil Hure nach wie vor nicht die Option hat, wenn jemand eine Lizenz beantragt, diese Lizenz zu verweigern. Also es gibt nach wie vor keine, ja, Mittel, wie man da irgendwie für Ordnung in Anführungszeichen sorgen könnte. Deshalb kommt es zu einer vierten Radiokonferenz. Das ist jetzt die mit den 500 Leuten. Ja, okay, da hatte ich die Freiheit, das Rundfunks vorher schon, aber das ist okay. Ja. Die beschäftigt sich mit den Fragen, ob es eben notwendig ist, die Rundfunkstationen, die Anzahl an Rundfunkstationen zu begrenzen, um weitere Verstopfung zu verhindern. Dann, wenn die Rundfunkstationen begrenzt werden sollen, was sollte das Kriterium sein, nachdem das, also Privileg des Rundfunks so gegeben wird? Und sollten vielleicht regionale Komitees gegründet werden, die halt jeweils die Situation in ihrem Grund den Secretary of Commerce, also Herbert Hoover an der Stelle, beraten können, welche Station jetzt eigentlich die Lizenz kriegen soll und welche nicht. Wir kommen wiederum zu dem Schluss, dass Selbstregulation besser ist als staatliche Überwachung und macht Versprechungen von Programmvielfalt, die den Zuhörern von einer verlässlichen, corporate-kontrollierten Radioindustrie gebracht werden sollen. Also direkt beantwortet werden diese drei Fragen eigentlich noch nicht so richtig. Diese Konferenz ist, wie die drei vorher auch, von einer sehr technokratischen Einstellung geprägt. Das heißt, die meisten Referate und auch Entscheidungen, Diskussionsbeiträge kommen von Ingenieuren. Sie werden auch am meisten gewertet, weil man der Ansicht ist, dass Ingenieure dadurch, dass sie beruflich auf die vernunftgeleitete Lösung von Problemen spezialisiert sind, allgemein die Leute sind, die am besten dazu geeignet sind, Probleme zu lösen, egal ob das jetzt technische oder nicht technische sind. Das lässt halt außer Acht, dass auch die teilweise eine sehr eigene Perspektive haben, dass sie natürlich von den Interessen ihrer Arbeitgeber auch durchaus stark geprägt sind. Aber auch eine Haltung, die versucht, eigentlich diese politischen Dinge doch relativ weit draußen zu halten, also sehr sich auf praktische Probleme konzentriert, eben auf diese Interferenzgeschichten und all sowas. Ja, diese vier Konferenzen hat Herbert Hoover eben einberufen, um zu wissen, was Sache ist, um sich überhaupt erstmal beraten zu lassen, um auch einen Überblick darüber zu kriegen, wie eigentlich die verschiedenen Interessen der verschiedenen beteiligten Parteien aussehen. Ich nochmal betonen will, dass eben auch die Hörer selbst als eine der Interessengruppen wahrgenommen werden und angehört werden. Das gibt nochmal ein Problem, weil er hat halt versucht, teilweise schon regulierend einzuwirken, wobei er noch nicht die Kompetenzen und Vollmachten hatte, um das zu tun. Da gibt es 1926 dann ein Gerichtsverfahren, wo ein Gericht sogar die Funkgesetze von 1912, die nach dem Unglück mit der Titanic erlassen wurden, als undurchsetzbar beurteilt. Das führt dazu, dass 1920 dann letzten Endes unter Hoovers Ägide der Radio Act verabschiedet wird, auf Basis von dieser vier Konferenzen, die es vorher gab. Es wird die Federal Radio Commission gegründet, die halt dann für die Lizenzierung zuständig ist. Und auch hier wird das Wort Amateur zum ersten Mal verwendet. Also hier wird dann auch festgeschrieben, dass auch weiterhin Amateure halt Lizenzen bekommen können. Weiter geht es dann eigentlich noch so ein bisschen. 1934 gibt es einen Communications Act, der aber im Bereich des Radio im Wesentlichen so weitermacht wie der Radio Act. Von dem habe ich den noch drauf. Nein, kann ich noch nicht drauf. Es gab zwischendurch, bevor diese Regelung war, dass man einfach über die Gebühr die missliebigen Leute schon vom Radio fernhalten kann, ein paar Zensurfälle, die also meistens so abliefen: ein politischer Kommentator hat irgendwas gesagt, was irgendwem von der Regierung nicht passte. Der Mensch beschwert sich bei der entsprechenden, beim entsprechenden Sender, und der Sender tut daraufhin den Vertrag von dem Kommentator halt nicht verlängern. Aber wenn sowas vorkam, gab es einfach immer einen riesigen Skandal. Es gab einen riesigen Skandal. Der Punkt ist, es haben sich Leute dafür interessiert, weshalb das halt nicht mehr auf diese Art weitergemacht werden konnte. Louise Benjamin, die ein ganzes Buch über diese Radiogeschichte geschrieben hat, fasst die Zeit so zusammen: Throughout speeches given by Secretary of Commerce Herbert Hoover, who was in charge of radio at the time, as well as congressional hearings on free speech and radio, First Amendment concerns, also Pressefreiheit sozusagen, recur like a Wagnerian Leitmotiv. Government and industry censorship of programs, listeners' rights to receive information via the airwaves, and speakers' rights of access to the medium, including use by political candidates and speakers wishing their viewpoints counter to those of the society. Das war einfach nur das Zeug, worüber sie sich die ganze Zeit gebettelt haben. Ja, das ist erstmal Ende des Heils über die USA. Irgendwelche noch Fragen, bevor ich weitererzähle? Ja.
Ist das da eben vorgelesen, das auf Deutsch?
Ich habe so gesagt, also in den Reden von eben Wirtschaftsminister Herbert Hoover, der zu dieser Zeit zuständig war für Radio, als auch in Anhörung des Kongresses über Free Speech, freie Rede und Radio, kehrten First Amendment, das First Amendment, die erste auf die Übersetzung First Amendment, irgendeine Idee? Kehrten halt Sorgen über freie Rede und Pressefreiheit immer wieder, wurden immer wieder diskutiert, wie eine Art wagnerisches Leitmotiv. Da ging durch die Regierung als auch die Industrie die Rechte von Hörern, Informationen über die Radiofrequenzen zu empfangen, als auch die Rechte von Rednern, Sprechern, Zugang zu Radio zu kriegen, was auch betrifft politische Kandidaten, Kandidaten in Wahlen und solche Redner, die halt Standpunkte im Radio vertreten wollen, die sich nicht mit den Standpunkten von der ja, Mainstream-Gesellschaft, mit dem großen Teil der Gesellschaft, die damit halt nicht einig sind, sozusagen. Also auch Dinge, über die sich die anderen aufregen werden. Was ist das? Noch was? Irgendwas was?
Keine richtige Frage, aber so eine Anmerkung. Also sehr spannend fand ich die Stelle mit AT&T und den Patenten, was sich ja geradezu aufdrängt, da an Apple so zu denken. Auch spannend der Punkt, dass schon damals der Zusammenhang zwischen Patent und Zensur wurde. Weil das war für mich eigentlich, der Gedanke ist mir natürlich irgendwie bewusst, aber kam mir eigentlich eher so als ein relativ jüngerer Gedanke vor immer. Und also ich finde es ein interessantes Beispiel, dass schon zu der Zeit dieser Gedankengang.
Das ist einer der Gründe, weshalb ich es irgendwie für sinnvoll hielt, irgendwie diesen Vortrag überhaupt aufzuziehen, weil es halt mehrere Sachen sind, die wirklich einfach heute noch virulent sind und man teilweise auch wirklich nicht ahnt, wo das eigentlich zum ersten Mal aufgekommen ist. Jetzt so gegenwärtige Diskussionen, das gehört zwar nicht zum Thema, ich sage es trotzdem, wo du gerade irgendwie drauf gekommen bist, ist auch einfach nochmal sehr interessant, sich anzuschauen, die juristischen und politischen Diskussionen um Kassetten, Tonband und Kassetten damals. Das ist auch noch ein Thema, wo das teilweise so denkt, also, oh Gott, das haben wir irgendwie vor 30, 40 Jahren schon ausgehandelt und es ist irgendwie teilweise echt wortwörtlich die gleiche Diskussion, wie es irgendwie heute läuft um Copyright. Und man denkt, ey, man könnte doch eigentlich inzwischen ein bisschen weiter sein. Aber, ja.